Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Nervensache. Mein Name ist Daniel Zeitler und mein heutiger Gast ist Christine Reuter, eine Frau, die seit vielen Jahren Aktivistin ist im Leipziger Bündnis gegen Depression e.V. Viele würden sagen, sie ist eine Betroffene der Erkrankung Depression, aber mittlerweile ist sie eine Expertin in eigener Sache. Was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt, werden wir später noch klären und darauf eingehen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Tine. Und ja, wie geht es dir?
Die Kurzantwort ist, es geht mir gut und ich lasse dich auch ein bisschen daran teilhaben, woraus sich das so speist. Also zunächst erstmal bin ich ja eine von Depressionen Betroffene und kann zum Glück sagen, es geht mir gut. Ich erlebe also gerade gar keine Symptomatik, auch nicht ausgelöst durch die Corona-Krise. Dann kann ich persönlich weiter auch meiner 1:1 Peer-Beratungstätigkeit nachgehen, also Betroffene berät Betroffene. Das findet statt auf dem Gutshof Stotteritz e.V. an 2 Nachmittagen in der Woche. Und gerade auch in diesen Zeiten ist das für die Nutzer und Nutzerinnen dieses Angebotes wirklich auch eine sinnvolle Form der Unterstützung.
Okay, das heißt, du gehst ja aktuell all deinen Aktivitäten, soweit sie eben möglich sind, gehst du weiter nach. Nun ist es so, dass viele Menschen es gibt, die zurzeit eben erstmals auch betroffen sind von einer depressiven Symptomatik, die es vielleicht eben jetzt auch so gerade richtig erwischt. Und deswegen lass uns vielleicht einfach nochmal so allgemein auch ein paar Zahlen nennen.
Ja, also Depression ist ja leider immer noch eine Erkrankung, die mit ganz vielen Vorurteilen und Stigmata behaftet ist. Und das, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind. In Deutschland allein werden jährlich ca. 5,2 Millionen Menschen wegen Depression behandelt. Das heißt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch relativ höher. Und wenn man das mal runterbricht auf die Einwohnerzahl von Leipzig und allen eine Karte fürs nächste RB-Heimspiel schenken würde, dann wären die Ränge im Stadion zu 83% gefüllt. Das heißt also etwa 35.000 Menschen. Und das ist eine Zahl, die kann man auch erstmal sacken lassen.
Ja, zu den Symptomen, was kannst du da auch aus eigener Erfahrung nennen?
Selbstabwertung, Schuldgefühle oder fehlendes Selbstvertrauen, Schwarzmalerei, was die Zukunft anbelangt.
Ja, und so das Schlimmste, was passieren kann?
Ja, die Suizidalität. Und wenn die unbehandelt bleibt, besteht ja die Gefahr, dass Menschen, die so tief verzweifelt sind und Todesgedanken haben, sich am Ende auch tatsächlich das Leben nehmen.
Ja, das so als das Schlimmste, was passieren kann. Dagegen arbeiten ja viele Suizidpräventionsprogramme, beziehungsweise andersherum, ja, viele Organisationen, genauso ja wie wir vom Leipziger Bündnis gegen Depression, versuchen ja an einer möglichst frühen Stelle anzugreifen, um eben dem betroffenen Menschen Hilfe anzubieten und ihn etwas verändern zu lassen. Und jetzt habe ich Betroffener gesagt, da würde mich natürlich noch interessieren, es gibt diesen Begriff Experte oder Expertin in eigener Sache. Das klingt natürlich ganz anders als Betroffener. Hast du diesen Begriff geprägt?
Geprägt habe ich die nicht, aber ich wusste, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, dass ich den für mich eher besetzen kann als das Wort Betroffene. Ja. Betroffene klingt so nach hilflos ausgeliefert. Mhm. Aber ab einem bestimmten Punkt in meiner Behandlung war ich das nicht mehr. Ich habe unheimlich viel über die Erkrankung gelernt und bin in der Weise zur Expertin für mich selber geworden. Was tut gut, was tut nicht gut?
Ja, das ist ja spannend, denn das ist ja dann ganz ähnlich wie im therapeutischen Bereich. Also die meisten Psychotherapeuten benutzen ja eher den Begriff Klient oder meine Klienten als meine Patienten, weil Patienten eben definitionsgemäß aus dem Lateinischen abgeleitet eben etwas Erwartendes, Abwartendes, Ertragend, Leidendes hat. Im Gegensatz dazu, Klient ebenso definiert ist, ist der Auftraggeber, hat etwas Aktiveres und man könnte jetzt noch interpretieren, er hat ein Anliegen, etwas selbst zu verändern. Mich würde natürlich auch besonders so deine persönliche Geschichte noch interessieren. Willst du die mit uns teilen?
Ich bin im Alter von 30 Jahren, das ist also jetzt 20 Jahre her, zum ersten Mal wegen Depression diagnostiziert worden. Die Abstände zwischen den einzelnen Episoden, die ich durchlebt habe, wurden immer kürzer und die Dauer leider immer länger. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, die gesamte Bandbreite ambulanter und stationärer Behandlungen in der Vergangenheit in Anspruch genommen zu haben. Ich hatte bis 2015 7 stationäre, mehrwöchige, zum Teil auch mehrmonatige Krankenhausaufenthalte, einschließlich Elektrokrampfbehandlung, die leider dann auch nicht so gewirkt hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Es kam dann in der Folge tatsächlich zum kompletten Zusammenbruch der häuslichen Selbstversorgung und ich musste meinen Beruf aufgeben und habe dann 2,5 Jahre in einem sozialtherapeutischen Wohnheim gelebt. Mittlerweile bin ich aber seit fast 3 Jahren wieder in einer eigenen Wohnung stabil und seit 5 Jahren tatsächlich nicht mehr stationär behandlungsbedürftig gewesen. Das ist wirklich Lebensqualität, die ich zurückerhalten habe. Natürlich habe auch ich immer mal wieder Phasen, in denen Symptomatik mal mehr, mal weniger stark auftritt, aber die ich inzwischen ganz gut abfangen kann. Ich habe in Psychotherapien und anderen Anwendungen gelernt, gegenzusteuern, soweit es möglich ist, achtsamer mit mir umzugehen, aber auch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gelassenheit, depressive Zustände einfach als gegeben anzunehmen und auszuhalten, mehr geht manchmal einfach nicht.
Ja, und das ist ja auch das, was ich bestätigen kann aus meiner Erfahrung als Psychiater, dass viele, ich sag mal jetzt auch, Experten in eigener Sache über viele Jahre immer wieder auch depressive Symptomatik erleben. Aber der große Unterschied ist, dass sie über viele Jahre gelernt haben, anders damit umzugehen. Und dann, Tine, bist du zum Leipziger Bündnis gegen Depressionen gekommen. Bist dort extrem aktiv, wie ich finde. Was gibt dir diese Aktivität dort?
Das ist eine unglaublich dankbare Aufgabe, die mir das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles zu tun, Gemeinschaft zu erleben, angenommen und verstanden zu werden. Und
was treibt dich an, Tine? Weil das eine ist, was man tut, das andere ist, wie man es tut. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich dich erlebe.
Ja, was treibt mich an? Das ist zum einen die Freude am gemeinsam engagierten Arbeiten mit Betroffenen, aber eben auch Nicht-Betroffenen, die bei uns im Ehrenamt tätig sind. Mich treibt der ganz große Wunsch, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um eben über dieses Krankheitsbild aufzuklären, über Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten zu informieren und dadurch Wissen zu schaffen, was dazu beitragen soll, dass diese Krankheit eben nicht mehr stigmatisiert oder die Betroffenen unverstanden bleiben oder sind. Also für das Thema an sich zu sensibilisieren und eine Akzeptanz zu schaffen für Depressionen, als schwere Erkrankung und nicht als Befindlichkeitsstörung.
Ja, bei den vielen Projekten, bei denen du mitgewirkt hast, gab es da vielleicht so das eine euphorisierendste Ereignis überhaupt?
Also da jetzt das ultimative Einzelne herauszugreifen, das fällt mir jetzt so ad hoc ein bisschen schwer, aber natürlich fallen mir solche ein, wo wir eins zu eins feststellen können, wie viele Menschen wir zum Beispiel gerade mit irgendeiner Aktion oder Veranstaltung erreicht haben. Eine Filmaufführung zum Beispiel mit anschließender, angeregter Diskussion mit Fachleuten, mit Betroffenen und Interessierten. Oder mir fallen ein die Wochen der seelischen Gesundheit, wo wir verschiedene Akteure zusammenbringen und koordinieren, die Angebote machen zum Thema seelische Gesundheit über einen Zeitraum von circa 2 Wochen. Dann hat der eine oder eigentlich die langjährige Mitstreiterin schlechthin aus unserem Team die Idee des Impulskalenders. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, ein monatliches Freizeitangebot zu nutzen. Und Sinn ist, Menschen zu motivieren und auch zu begleiten, einen gewissen geschützten Rahmen zu bieten, einfach wieder am gesellschaftlichen Leben so Step by Step teilzunehmen und aber zu wissen, ich werde sehr hilfreich dabei begleitet.
An der Stelle ist es mir immer ganz wichtig zu sagen, dass wir aber keine therapeutischen Hilfsmaßnahmen im Sinne einer zum Beispiel kassenärztlichen Leistung oder ähnlichen bieten können und auch nicht wollen, sondern eben Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und dabei und bei besonders komplexeren Fragestellungen arbeiten wir sehr eng zusammen mit unserem ja, gewachsenen, mittlerweile sehr großen wissenschaftlichen Beirat und bin in enger Kooperation auch zu dem Team um Professor Hegerl von der Stiftung Deutscher Depressionshilfe. Darüber hinaus gibt es natürlich einige Großprojekte, die jetzt anlaufen, noch in diesem Jahr. Und da können wir noch nicht zu viel verraten, aber zu einem können wir vielleicht einen Ausblick geben, was ich unheimlich spannend finde, das sogenannte Image-Projekt. Ein Projekt, bei dem letztendlich ein Team unter anderem eben auch aus ehrenamtlichen Experten in eigener Sache daran mitarbeiten und das Ziel ist, wie so oft, eben Aufklärung und Entstigmatisierung weiter voranzutreiben.
Da gebe ich dir absolut recht, zumal es das Projekt ja nicht nur die Außenwirkung verbessert, sondern durch Teilnahme in dem Projekt auch so eine Eigenstigmatisierung vielleicht ein bisschen abgebaut werden kann. Ja. Dass man, auch wenn man weiß, dass es Symptomatik ist, genau mit diesen Symptomen auch in gesunden Zeiten besser umgeht und sagt, ja, ich habe Depressionen, aber ich bin nicht die Depression, ich bin noch ganz viel mehr. Es ist ein Teil von mir. Ich habe dich nicht eingeladen, liebe Depression, aber wenn du schon mal da bist, komm rein, kannst mitmachen.
Ja, spannend, Tina, wie du das formulierst, denn das entspricht ja auch so der Sichtweise aus der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, ja, eben nicht die Anteile in sich, die man spürt und die häufig dann eben, ne, sehr starke Traurigkeit zum Beispiel mit sich bringen, eben nicht abzuwehren oder zu bekämpfen gar, sondern eben als ein Teil von sich selbst zu sehen. Mich würde dann noch interessieren, wie du das große Thema Selbsthilfegruppe siehst. Meine Erfahrung so aus der Praxis ist ja, dass, ja, wenn ich das Thema anspreche, so bei der Frage, was können Sie für sich selber tun, auch unabhängig von der Therapie oder parallel dazu, da ist ja das Stichwort Selbsthilfegruppe immer ein wichtiges und da bemerke ich in der Praxis, dass da viel Widerstand erst einmal ist, beziehungsweise ein bestimmtes Bild im Kopf ist, ja, der Stuhlkreis, in dem man dann sitzen muss, irgendwie 60 Minuten und reihum es immer nur darum geht, was man fühlt. Um das so aufzuklären, da wird sich ja auch einiges tun an Projekten, die wir jetzt starten, aber siehst du das auch noch, dass da viele Vorbehalte so in den Köpfen sind?
Die Erfahrung, die du mit deinen Patienten machst, die begegnet mir auch in der Peer-Beratung, wenn ich als mögliches Instrument die Selbsthilfegruppe benenne, dass dann oftmals gerade bei jüngeren Menschen auch so ein verleierter Blick gen Decke geht und ich schon ahne, was für Vorurteile hinter der Stirn toben. Ich frage dann meistens, ach, Sie waren schon mal in einer Selbsthilfegruppe? Nein, aber ich stelle mir das so und so vor und dann sage ich meistens, Selbsthilfegruppe heißt ja, wir bestimmen selbst, wie wir das machen. Und wenn Sie das so nicht wollen, dann ist es ja Ihnen überlassen, ein anderes Format aufzulegen oder den Ablauf einer Selbsthilfegruppe selbst auch aktiv zu gestalten. Und wenn Sie selbst keine passende Gruppe finden, dann könnten Sie ja selber auch eine gründen. Und dafür gibt es ja zum Beispiel auch Unterstützung bei der Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle der Stadt Leipzig, angegliedert am Gesundheitsamt, Ansprechpartnerin Frau Klass.
Ja, das ist so die Unterstützung hier im Leipziger Raum, aber darüber hinaus gibt es natürlich, vor allem jetzt für die Hörer, die aus anderen Regionen im Bundesgebiet kommen, dass es da ähnliche Angebote gibt, sowohl von der Stadt aus sicherlich, als auch regionale Vereine, die auch den Namen Bündnis gegen Depressionen in sich tragen. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen?
Ja, du hast es angesprochen, die bundesweiten Bündnisse gegen Depressionen agieren unter dem Dachverband des Deutschen Bündnisses gegen Depressionen. Auf deren Internetseite kann man sich informieren, wo überall in Deutschland regionale Bündnisse gegen Depressionen aktiv sind. Das sind mittlerweile weit über 80 mittlerweile.
Okay, und wenn das jetzt jemand hört, der sich selbst entweder engagieren will, uns unterstützen will oder der Selbsthilfe braucht, was kann derjenige von uns erwarten?
Also in einem Satz, wir können helfen. die richtige Hilfe bei Depressionen zu finden, die dem Interessenten bis dahin vielleicht noch nicht bekannt gewesen ist. Ja, und die einfachste Art, unsere Arbeit zu unterstützen, ist eine Vereinsmitgliedschaft. Damit kann man Betroffenen eine Stimme geben, die gerade nicht selbst für sich sprechen und einstehen können. Und ab 15 Euro Jahresbeitrag kann dazu noch ein sehr wertvoller und willkommener Beitrag geleistet werden, unser Engagement finanziell zu unterstützen. Ja, und wer sich daneben oder stattdessen noch für eine ehrenamtliche Mitwirkung in unserem Verein interessiert, kann uns gerne eine E-Mail schicken. In einem dann individuell vereinbarten Gesprächstermin erfolgt dann eine Vorstellung unserer Aktivitäten und auch individueller Mitwirkungsmöglichkeiten.
Ja, und wer sich wiedergefunden hat in dem, was wir vorhin auch über die Symptomatik einer Depression besprochen hatten, für den könnte das iFight Depression Selbsthilfemanagement-Tool auch sehr interessant sein, was frei zugänglich und kostenlos verfügbar ist, entweder unter dem Begriff iFight Depression oder eben abrufbar auch und zugänglich über die Website der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, was ich auch beispielsweise neben vielen anderen Therapeuten auch begleitend zu einer Therapie oder aber in der Zeit der Wartezeit auf eine Therapie einsetze, damit die Betroffenen, die vielleicht eben noch nicht Experten in eigener Sache sind, sich autodidaktisch schon mal einige Basics aneignen können. Ja, die dann ja auch in einer Therapie eine Rolle spielen. Wie funktioniert das mit den Gefühlen? Was gibt es für sogenannte Denkfallen und viele andere Dinge wie Aktivitätenplanung?
Ich habe jetzt die Corona-Krise tatsächlich auch nochmal zum Anlass genommen, mir das Programm freischalten zu lassen. Es ist auch wunderbar geeignet, ich sage jetzt mal zu wiederholen, was ich in all den Therapien und Maßnahmen und Hilfsangeboten gelernt habe. Mir das komprimiert mal wieder auf den Schirm zu holen, mal zu üben, sozusagen in guten Zeiten, damit, wenn die Zeiten, und das werden sie ganz bestimmt, mal wieder schlechter sind, ich einfach auch schneller wieder drauf zugreifen kann und da was aktivieren kann, was ja eigentlich da ist.
Mir fällt noch die Datensicherheit ein, die auch gerade heutzutage wichtig ist zu erwähnen. Also Ihre Daten landen da nicht auf irgendwelchen Servern von Google, Amazon oder sogar Facebook oder anderen, sondern es ist lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Benutzername zu vergeben. Und damit kann man sich dann eben freischalten lassen, kann es sich erstmal anschauen, welche Arbeitsmodule für einen selbst dann auch interessant sind und dann auch frei entscheiden, in die Arbeitsmodule zu gehen, die für einen besonders wertvoll oder hilfreich sind. Und zum Schluss vielleicht noch eine direkte Botschaft an unsere Hörer, die sich zum ersten Mal oder eben wiederholt auch mit dem Thema Depression beschäftigen.
Bleibt in Verbindung. Lasst andere wissen, wie es euch geht und wie viel es bedeutet, mit ihnen in Verbindung zu sein. Bittet einfach um Gehör, bleibt aktiv und nehmt auch Unterstützung an. Ihr seid nicht allein da draußen. Auch wenn wir uns gerade nicht sehen.
Vielen Dank, Tina. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch dafür, dass du viele so doch sehr persönliche Dinge mit uns geteilt hast.
Daniel, ich danke dir auch für dieses wunderbare Format, was du hier aufgelegt hast mit den ganz verschiedenen Menschen, die hier zu Wort kommen und die auch nochmal ein geeignetes Medium sind, um Öffentlichkeitsarbeit für die Seele zu leisten.
Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.